Hallo und herzlich willkommen zum Genderswap Podcast. Ich bin Judith.
Und ich bin Lena. Heute reden wir über das Schreiben und Geld verdienen. Also die gute Frage, kannst du echt davon leben?
Ist das eigentlich so brotlos, wie ich es mir vorstelle?
Genau, und unsere Medienthemen sind Urlaubslektüren, die wir planen für unsere Urlaube.
Genau, können wir jetzt gleich schon mal ankündigen, im September fällt die Folge nämlich aus, weil wir in Urlaub sind. Wir sind nicht im September in Urlaub, aber im August, wenn wir ja die, beziehungsweise im Juli und August, also ne, Teile des Julis und August, wir sind nicht in 2 Monate in Urlaub, aber in dem Zeitraum, in dem wir quasi die September-Folge aufnehmen würden und deswegen machen wir im September eine Pause.
Genau. Ansonsten haben wir noch Preisgewinne zu verkünden.
Jupup.
Für Queerwelten tatsächlich. Wir waren ja nominiert für den European Science Fiction Society Award in der Kategorie Bestes Magazin.
Trommelwirbel.
Und haben ihn gewonnen.
Yay!
Genau, falls ihr auf Social Media die Queerwelten folgt, dann habt ihr vielleicht auch schon das Foto von der Plakette und von der Urkunde gesehen. Diese Awards sind halt von dieser European Science Fiction Society, die funktionieren halt so, dass die Länder jeweils in jeder Kategorie eine Person oder ein Magazin oder eine Seite oder was auch immer nominieren. Und da wird auf der Eurocon, die immer im Rahmen von verschiedenen Science Fiction Conventions stattfindet, dieses Jahr war sie in Finnland, auf der Archipelagon, wird dann da abgestimmt, wer den bekommt. Und wir hatten ja die Nominierung bekommen und auch die Bitte, ein kleines Video zu machen, wo wir das Magazin nochmal ganz kurz vorstellen und haben dann tatsächlich gewonnen. Und das freut uns natürlich sehr, vor allem, weil in der Begründung auch halt war, es ist das einzige, vermutlich das einzige, zumindest von dem die Leute wussten, queer-feministische Fantastikmagazin.
Yes.
Das also als Herausstellungsmerkmal quasi genannt wurde.
Ja, finally. Das ist auch das Herausstellungsmerkmal, mit dem wir den Kurt-Laßwitz-Preis in der Kategorie intersektional engagiert und noch irgendwas gewonnen haben. Kritisch?
Ja.
Genau, da war Queerwelten nominiert und hat jetzt auch, also war letztes Jahr in der Kategorie auch bereits nominiert und dieses Jahr haben wir ihn bekommen.
Ja, genau. Auch da vielen Dank an alle, die dafür uns abgestimmt haben und uns nominiert haben und so. Dann haben wir noch Patreon-Inhalte des letzten Monats.
Ja, genau. Im Juli gab es etwas ganz, ganz Altes, woran Lena lustigerweise auch noch beteiligt war. Wir haben uns so ein bisschen ja damals kennengelernt über das schwarze Augeportal Nandurion.
Wir werden diese Geschichte noch ausführlicher im November erzählen. Ja.
Und 2013 gab es eine... Also ich glaube, eine Ausschreibung war es nicht, sondern es war einfach es wurden verschiedene Leute gefragt, ob sie eine Kaminfeuergeschichte oder ein Lagerfeuer, was, eine Lagerfeuer oder eine Kaminfeuergeschichte?
Es gab beide. Die eine war im Sommer zum Jubiläum und die andere war im Winter zum Adventskalender. Es gab beide.
Okay.
Ich habe bei beiden mal was beigesteuert.
Ja, wir haben insgesamt 3. Also
es waren im Prinzip so Kurzgeschichtensammlungen von so 5, 6 Leuten immer.
So digitale, gratis downloadbare.
Ja, genau.
Und wir haben damals 2 Brüder gespielt, Christian und ich, die ziemlich unerträglich waren und alle Spielleitungen immer, also nicht alle, wir haben es, glaube ich, mit 2 Spielleitungen gespielt und die haben beide gesagt, boah, ich hasse die beiden Charaktere. Also haben wir beschlossen, was gibt es Besseres, als eine Kurzgeschichte über die beiden zu schreiben. Die erste Kurzgeschichte heißt Jolande und der dunkle Fürst. Aber wie gesagt, wir haben bei allen 3 Lagerfeuer- und Kaminfeuer-Geschichtensammlungen mitgemacht. Das heißt, es gibt noch Fortsetzungen von Jolande und der dunkle Fürst.
Ja, kann ich auch immer noch runterladen. Also.
Ja, ich habe das auch dann wieder runtergeladen, habe es nochmal ein bisschen überarbeitet und habe es in so eine Briefform gebracht, weil es ein Briefwechsel ist, den Christian und ich auch im Wechsel quasi geschrieben haben. Und habe das nochmal irgendwie nett gemacht. Und das ist jetzt im Patreon. Es ist nicht einfach so im Patreon, weil ich dachte, uralte Geschichten könnte man ja jetzt nochmal für ein Patreon verwerten, sondern das ist quasi der Urfaust von The Icebound Kingdom. Also die unerträglichen Elementarzwillinge sind im Prinzip die nicht Hauptfiguren von The Icebound Kingdom, aber die wichtigen Nebenfiguren oder beziehungsweise die Love Interests.
Genau, wir müssen nochmal ausführlicher über die Entwicklung von Yolanda oder Dunkle Fürst zu Icebound Kingdom reden. Also wir werden das nochmal tun, vermutlich in der November-Folge.
Genau.
Ja, aber das ist schon mal ein kurzer Teaser dazu.
Ja. Ihr habt den Urfaust zur The Icebound.
Der Urfürst, sozusagen.
Der Urfürst. Den habt ihr, wenn ihr Patrons seid, in eurer Mailbox gehabt.
Genau, und wenn ihr Patrons seid, dann habt ihr auch Zugang zu unserem Slack. Und im Slack machen wir mal so Leserunden. Und momentan ist noch nicht so richtig losgegangen und noch nicht alle Exemplare angekommen sind. Aber es wird demnächst losgehen mit einer Leserunde zu neuen Queerwelten. Also ich bin mir recht sicher, wenn ihr jetzt die Folge Anfang August hört, dass die jetzt noch nicht völlig veraltet und abgeschlossen ist. Also wenn ihr Lust habt, könnt ihr da noch reinschauen.
Genau, das ist im Slack unter Lesekreise. Und das ist jetzt unser dritter Lesekreis. Es wurde ja da schon Die Wand von Marlen Haushofer und Anarchidico 1930 gelesen. Genau, jetzt haben wir gedacht, lesen wir mal Queerwelt zusammen.
Ja.
Hören wir auch mal, was die Leute zu einzelnen Geschichten sagen und so. Das ist ja auch nicht immer. Also oft gibt's ja irgendwie so einen Post und dann ist das ja auch immer schön, wo man dann so das Cover sieht und so. Ich freue mich auf Queerwelten, aber letztendlich haben wir dann doch oft nicht so Rückmeldungen, was Leute zu einzelnen Geschichten sagen. Deswegen
das
sind wir da mal gespannt.
Freuen uns natürlich immer.
Mhm.
Ja, wenn wir das erfahren.
Genau.
Dann war es das auch schon mit unseren Themen vom Thema. Und wir können zu unserem Thema kommen. Wir haben gedacht, wir machen mal wieder im Dienste von über Geld reden und über Produktionsbedingungen reden. Machen wir mal ein bisschen einen Überblick zum Thema vom Schreiben leben und mit Schreiben Geld verdienen. Weil das, also du hast neulich erzählt, du warst bei einer Lesung und es wurde sehr viel danach gefragt.
Sehr, sehr viel, ja. Und generell wird eigentlich immer danach gefragt. Also wenn ich irgendwas über meinen Beruf erzähle, dann wird immer eigentlich sehr detailreich nach der Frage, wie schreibt ihr eigentlich zu zweit, wird gefragt, wie brotlos ist das eigentlich? Kannst du damit deinen Lebensunterhalt verdienen? Und nach dem Genre wird oft gefragt, das schon auch. Das sind die drei wichtigsten Fragen, glaube ich. Was schreibst du denn so? Ah, Science-Fiction-Fantasy. Ja, nee, das weiß ich nicht.
Das ist ja alles nur ausgedacht.
Aber ich finde, das hängt auch zusammen, weil wenn man dann sagt, also wenn die Frage als erstes kommt, ja, und jemand fragt, was ist das denn für ein Genre? Und ich sage dann Science-Fiction-Fantasy, dann kommt sofort, dann bist du bestimmt Self-Publisher dann.
Oh, auch gut.
Das ist schon sehr stark verknüpft. Also Science-Fiction-Fantasy ist sowas, das self-published man halt so vor sich hin. Deswegen kennt einen auch keiner so nach dem Motto. Wenn ich jetzt sagen würde, Krimi, bin ich mir sehr sicher, dass nicht die Frage käme, ah ja, Self-Publishing, sondern dass es dann heißen würde, ach und wo und was, welcher Verlag. Und wir werden nochmal anders diskriminiert hier.
Ich merke das immer wieder, dass das, glaube ich, vielleicht auch gar nicht so böse gemeint ist, weil auch ganz viele Leute gar nicht wirklich, wenn man nicht drin ist in der Branche, nicht wissen, wie ein Buch entsteht oder dass es halt irgendwie schwierig ist, einen Verlagsvertrag zu kriegen und so. Also, ne, also ich habe ja halt auch schon mal gesagt, irgendwie, ja, also was jemand meinte, ja, es wäre schön, noch mehr von dir zu lesen. Und dann meinte ich so, ja, es ist aber halt immer so schwierig, die Zeit zum Schreiben zu finden und so. Und bei den kleinen Verlagen gibt's ja kein Geld. Oder meinte die Person, ja, dann veröffentliche doch bei einem großen Verlag, wo es mehr Geld gibt. Und ich war so,
ja,
die warten nur auf mich.
Oder auch die Annahme, das hatte ich vor kurzem auch. Ich habe lustigerweise eine Gynäkologin, die mich immer beim Lesen erwischt, weil ich immer was zu lesen dabei habe, wenn ich in Wartezimmern oder beim Arzt bin. Und die sieht mich dann jedes Mal lesen, dann fällt ihr jedes Mal wieder ein, weil ich offenbar die einzige Person bin, die dann da sitzt und liest, dass ich ja auch Bücher schreibe. Also fragt sie dann jedes Mal, sie haben wieder ein Buch dabei. Und dann fragt sie jedes Mal, ist das ihr eigenes Buch? Und ich sage jedes Mal so, nein, weil warum sollte ich mein eigenes Buch im Wartezimmer lesen? Dann fragte sie diesmal, ich war wieder bei so einer Vorsorgeuntersuchung, dann sagte sie irgendwie, ja, meine Tochter kennt sie übrigens, die hat von ihnen gekauft. Und ich so, ach ja, nett. Ja. Wissen sie denn welches und sowas? Und dann meinte sie so, ja, aber wie läuft's denn so generell? Und dann habe ich gesagt, ja, so im Moment, also Buchmarkt ist echt schwierig im Moment. Und dann war ihr guter Ratschlag, sie müssen das einfach im Internet veröffentlichen. Und ich war so...
Für kein Geld.
Okay, danke für diesen Tipp.
Ja.
Wow. Weil die Leute alles lesen, was im Internet steht, weil da so wenig steht.
Das ist einfach schon lustig. Also von daher, also wie gesagt, aber ich glaube, das ist jetzt gar nicht böse gemeint. Das ist, weil Leute einfach nicht so richtig... Also man, klar, also ich weiß jetzt auch nicht, wie man so arbeitet in der Metallverarbeitung oder was auch immer. Also klar, ist logisch, ne? Klar, man ist da so drin und denkt, ja, natürlich ist das ein Quatschtipp, aber vielleicht ist ja gut gemeint.
Hm. Wir haben uns ein bisschen auch Zahlen angeguckt, damit wir hier nicht nur so aus dem persönlichen Nähkästchen reden.
Wir haben ja schon mal über unsere Arbeit geredet, wo wir auch noch gesagt haben, was wir sonst noch machen, ne? Lektorieren, übersetzen und so weiter. Wir wollen aber jetzt mal gucken, also auch so ein bisschen als Service, womit kann man überhaupt Geld verdienen? Mitschreiben. Ja. Dass wir jetzt nur schreibbezogene Sachen machen, also keine Lektorate, keine Workshops, keine ganz anderen Sachen.
Herausgabe von brotlosen, aber preisgekrönten Science-Fiction-Fantasy-Magazinen.
Ja, das kein Geld, das ist einfach.
Also. Ja. Es gibt natürlich Zahlen, die erhoben werden. Die sind leider auch sehr lückenhaft. Das muss man schon auch sagen. Das Aktuellste, was wir gefunden haben, war aus dem vergangenen Oktober, also Oktober 2024.
Mhm.
Der Datenreport über das Einkommen der AutorInnen in Deutschland.
Genau, da hatte ich Verdi Kultur veröffentlicht.
Mit Daten vom Verband Deutscher SchriftstellerInnen, die, glaube ich, zu Verdi gehören, ne?
Ja, ich bin mir da nicht genau sicher, wie die zusammenhängen, auf jeden Fall. Also genau, aber die machen da auf jeden Fall regelmäßig drauf aufmerksam. Also auch nicht nur für AutorInnen, glaube ich, sondern auch zum Beispiel auch zum Thema ÜbersetzerInnen, Honorare und so. Also.
Mhm. Was ich witzig finde, ist, dass es da ja, dass man dann da ganz prominent immer eine Fantastik-Autorin liest, nämlich Lena Falkenhagen.
Genau.
Off Schwarze Auge Fame hat auch gerade einen mit Tom Finn zusammen einen Schwarze Auge Roman bei Piper, also nochmal so eine größere Reihe, glaube ich.
Ja, den hätte ich Korrektur gelesen, aber ich krank und musste es absagen.
Okay, ja. Genau, aber Lena Falkenhagen ist auch Bundesvorsitzende des Verbands Deutscher SchriftstellerInnen.
Genau, also dieser Bericht an sich ist irgendwie 60 Seiten lang und ist irgendwie sehr ausführlich und schlüsselt es auch nochmal auf nach.
Können wir auch in die Shownotes packen, falls ihr das komplett nochmal lesen wollt.
Genau, es ist natürlich so ein bisschen, also es gab wohl 2019 mal eine sehr große Erhebung dazu und dann ist es halt, teilweise gab es da keine neueren Daten als 2019, teilweise halt schon und war es nochmal aktualisiert und dann muss man natürlich die Daten irgendwo haben und das geht halt hauptsächlich über die Finanzämter, also bei Leuten, die halt Einkommensteuer zahlen und dann bei Leuten, die Umsatzsteuer zahlen und halt über die Leute, die bei der Künstlersozialkasse, wir erklären wir später noch, was das genau ist, gemeldet sind. Es gibt auch jedes Jahr eine Umfrage, wo man seine Honorare eintragen kann tatsächlich. Da bin ich auch angemeldet, da kriege ich immer eine E-Mail. Also das ist natürlich auch ganz gut. Ich gucke nochmal, ob ich das auch finde, wie man sich da anmelden kann, weil es natürlich total cool ist, wenn da mehr AutorInnen auch ihre Einkünfte anonym angeben, weil dann natürlich dann solche Statistiken genauer werden. Genau. Und diese Daten kommen dann halt so vielen Schlüssen auch irgendwie im Bereich, was sich da noch in den letzten Jahren verändert hat und so.
Es sind auch wenige Überraschungen dabei, würde ich sagen. Also außer tatsächlich, ich bin immer persönlich überrascht davon, was so als auskömmlich bezeichnet wird.
Ja.
Aber ich glaube, auch das ist wenig überraschend, dass ich das bin. Wir können ja mal ganz kurz zusammenfassen. Also schon in der Überschrift steht, dass 5,7% der AutorInnen in Deutschland ausschließlich vom Schreiben leben können. Das sind 4.304 AutorInnen, also die darauf auf die Frage, kannst du davon leben, mit Ja antworten können. Und dann sagt die Statistik aber auch, dass man von einem Einkommen ohne Existenznot ab 50.000 Euro spricht brutto.
Ja.
Und davon können in Deutschland 1.802 AutorInnen leben, also keine 2.000 Leute. Und das kann ich auch sehr gut nachvollziehen, denn über 50.000 Euro Jahreseinkommen brutto bin ich, glaube ich, auch noch niemals gekommen. Diese 50.000 Euro müssen sich ja aus Honoraren für Texte zusammensetzen und das heißt, ich müsste all meine Übersetzung und so da ja auch rausrechnen.
Und generell ist es halt so, dass man sagen kann, also nur 5,7% können halt nur von ihrem Schreiben leben und 11,3% können überwiegend davon leben, wenn sie aber halt noch hybride Sachen dazu machen, also zum Beispiel noch Lektorate machen, noch Übersetzung machen. Noch, keine Ahnung, ne? Alles, was so ums Schreiben mit herumkommt.
Genau, außerdem wird gesagt, dass das nicht nach schriftstellerischem Format differenziert wurde. Bisher, vielleicht ändert sich das irgendwann mal, wenn die Datenerfassung besser wird.
Ja.
Also man konnte das nicht auch trennen, zum Beispiel nach dem, was mit Büchern verdient wird und was mit Drehbüchern zum Beispiel verdient wird oder was mit dem Skripten von Computerspielen verdient wird und so.
Ja.
Das heißt, das kann sich natürlich auch nochmal dann stark unterscheiden. Hier wird zum Beispiel auch gesagt, dass Drehbücher vermutlich, also DrehbuchautorInnen mutmaßlich besser verdienen und die am schlechtesten verdienenden Leute sind vermutlich die LyrikerInnen.
Ja, das kann ich mir leider vorstellen. Okay, also das ist mal so als kurzer Überblick, das ist so die Statistik, man kann sie sich auch durchlesen, man kann sie vielleicht auch besser zusammenfassen, als wir es gerade getan haben.
Aber vermutlich, genau.
Ja, packen wir auf jeden Fall in die Shownotes. Also das heißt, es ist schon mal halt der Standard, dass man nicht davon leben kann. Von allen Leuten, die schreiben, können halt ja nur so diese, was war das, 11,3 oder
11,3.
Davon überhaupt leben, ohne dass sie noch einen Brotjob haben. Und das ist auch, also ich kenne halt einfach wirklich viele AutorInnen, die ihren Brotjob haben. Und
ich kenne auch tatsächlich AutorInnen, also auch Leute, die so halbwegs erfolgreich sind und die sagen, ich möchte es aber nicht als Brotjob. Dann würde es für mich irgendwie die Qualität verlieren, die es im Moment hat und es würde mich zu sehr unter Druck setzen und so. Kann ich auch total verstehen. Also das weiß ich nicht. Ich hatte zum Beispiel mal hier so einen Regionalautor, der aber regional so ziemlich erfolgreich war und hat viel veröffentlicht hat und auch bei ja teils großen, teils kleinen Verlagen und sowas. Und der schon meinte, das ist schon ein guter Nebenjob, den er da hat.
Ja.
Aber er arbeitet halt noch, lustigerweise arbeitet er im Pflegesystem und möchte gar nicht aufhören, als Pfleger zu arbeiten. Also lustigerweise sagte er, er würde es als stressiger empfinden, nur zu schreiben, als noch Krankenpfleger zu sein.
Das ist krass.
Das ist schon witzig. Aber ich würde es als stressiger empfinden, Krankenpflegerin zu sein. Also Leute sind halt auch unterschiedlich. Und Leute machen auch Pflegejobs gerne, wenn sie die entsprechenden Bedingungen haben. Also
ja. Wir sind dankbar für alle Leute, die in dem Pflegesystem noch nicht
entlaufen
sind. Genau. Irgendwann gab es mal einen sehr guten Newsletter von Charlie Chain Anders mit dem Inhalt, irgendwie quasi das der größte Support für AutorInnen ist ein cooler Brotjob, der von dem sie leben können und in dem sie irgendwie aber trotzdem noch Zeit und Energie zum Schreiben haben.
Ja, total. Ja.
Und das fühle ich auch total. Also ja, also mein Brotjob hat dann irgendwann am Ende auch nicht mehr so viel Energie und Zeit für irgendwas übrig gelassen, obwohl ich ja noch nicht mal Vollzeit gearbeitet habe. Aber genau, deswegen bin ich jetzt ja selbstständig. Aber ich kann das schon total verstehen. Also gerade, wenn es vielleicht nicht Vollzeit ist oder vielleicht auch nicht mit so langen Arbeitswegen oder irgendwie so einfach ein gutes, solides Einkommen vielleicht auch irgendwie sogar was ist, was Spaß macht, dann kann ich mir das schon total gut vorstellen, dass das eine sehr gute Sache ist und natürlich auch den Druck rausnimmt, was man irgendwie verdienen muss oder so. Ne?
Ja, ja. Also, ich finde es auch besonders absurd irgendwie, dass man denkt, ich möchte mehr Zeit zum Schreiben haben, also mache ich mich mit dem ganzen Bums selbstständig.
Ja,
deshalb. Und dann hat man überhaupt keine Zeit, muss man immer überlegen, wann man wieder Zeit zum Schreiben hat, weil man halt mit so vielen Sachen beifüttern muss, ne, so lauter andere Sachtextaufträge annimmt, weil man denkt, naja gut, ist halt gerade irgendwie dann auch Geld und Übersetzungen und sowas oder Lektorate oder so, die halt auch wirklich dann lange Zeit einen ja auch beschäftigen, also ein größeres Projekt einfach sind. Und da weiß ich auch einfach, wenn ich eine Übersetzung annehme, dann kann ich auch 3 Monate nicht wirklich schreiben. Also vielleicht ein paar Kurzgeschichten oder weiß ich nicht, irgendwie sowas halt. Ne? Aber einen Roman gleichzeitig mit einer Übersetzung schreiben, das geht auf keinen Fall. Und das heißt, ich muss dann immer abwägen. Möchte ich jetzt okay Geld verdienen, dann mache ich die Übersetzung. Oder habe ich jetzt gerade eine Übersetzung abgeschlossen und habe okay Geld, dann kann ich mir jetzt vielleicht wieder Gedanken machen, ob ich, wieder irgendwie größeres Schreibprojekt mir überlege.
Ich habe das letztes Jahr einmal aufgeschlüsselt, weil einfach ich mal gucken wollte, was womit verdient wurde. Und ich habe es gerade mal ausgerechnet, dass also alles, was ich mit Schreiben verdient habe, wirklich mit Schreibe, also direkte Honorare, VG Wort, erklären wir auch gleich noch, Tantiemen von Sachen, die schon erschienen sind, haben 5% ausgemacht von meinem Einkommen. Das, der Rest war halt Workshops, Lektorate, Korrektorate, Übersetzung, Patreon-Money auch. So. Jetzt kommen wir mal zu den, wir haben es sowieso aufgeschlüsselt, was es überhaupt alles gibt. Was eine Tantieme ist.
Ja, genau. Ich finde nämlich Tantiemen, also wir erklären es ja gleich noch, aber es ist tatsächlich im Moment auch ein sensibles Thema, weil es mit diesem ganzen Buchmarkt-Ding und wie schnell sind Bücher wieder vergriffen und hängt es total zusammen, dass man schlechter als AutorIn vom Schreiben leben kann. Ja. Genau. Aber dazu später mehr. Wir fangen vielleicht mal mit dem Begriff Vorschuss an. Es gibt verschiedene Systeme, wie Bücher entgolten werden, wenn man sie veröffentlicht. Früher, TM, war das häufigste erste Money, was man gesehen hat, der Vorschuss, auch bei kleinen Verlagen. Mhm. Der Vorschuss ist ein vorher ausgehandelter Betrag Geld, den ein Autor, eine Autorin ohne Wenn und Aber kriegt, der nichts zurückzuzahlen ist, es sei denn, man gibt das Buch nicht ab oder so. Das ist klar, ne? Also wenn man das Manuskript nicht abgibt, klar, kriegt man auch keinen Vorschuss. Aber der Vorschuss ist generell so gedacht, dass man sich damit die Zeit, die man schreibt, finanzieren kann. Deswegen heißt es auch Vorschuss. Dieser Vorschuss wurde eine Zeit lang zum Beispiel halbiert, also dass man eine Hälfte vor Veröffentlichung bekommt, eine Hälfte nach Veröffentlichung. Mittlerweile wird es ganz häufig gedrittelt. Ich weiß nicht genau warum. Die Vorschüsse werden immer kleiner und dann auch noch gedrittelt, damit es wirklich mal es gar nicht mehr am Konto merkt, wenn es kommt. So, dann ist es so, dass man bei Vertragsabschluss 1/3 bekommt, bei Abgabe des Manuskripts 1/3 und bei Erscheinen 1/3. Mhm. Das ist das Modell, was die großen Verlage, mit denen ich so Kontakt habe, meistens fahren im Moment. Und das hat sich also bei den großen Verlagen dann auch geändert in Sachen Vorschuss. Und bei den kleinen Verlagen hat sich in Sachen Vorschuss im Prinzip geändert, dass es ihn gar nicht mehr gibt. Ja. Nicht immer und nicht überall. Aber als wir die Zerbrochene Puppe zum Beispiel bei Feder und Schwert veröffentlicht haben, da gab es da halt noch einen Vorschuss von, ich meine, es waren 1.000 €. So.
Immerhin.
Dann gab es später bei kleinen Verlagen noch 500 €. Und mittlerweile gibt es halt nichts. In ganz vielen Fällen.
Bei meiner Novelle habe ich auch, also es gab einen kleinen Festbetrag, den man sozusagen auf jeden Fall bekommt, aber den gab es nicht, also einen zweistelligen Betrag. Den gab es aber nicht vorher, sondern halt dann mit den Tantiemen, die wir gleich auch erklären.
Zusammen. Genau. Und das ist auch gar kein Front oder so. Wir wissen, warum es nicht gibt.
Also,
ne?
Klar,
es ist einfach nicht da. So.
Also bei Konzernverlagen, aber bei Kleinverlagen.
Ja, genau. Und die Tantiemen, das ist das, was man im Vertrag festhält, was man pro verkauftem Buch, pro verkauftem verkauftem E-Book einen Anteil bekommt. Mhm. Das ist meistens gestaffelt, je nachdem, wie viele Exemplare man verkauft. Das ist unterschiedlich, je nach E-Book und gedrucktem Buch. Und das ist auch je nach Verlagsvertrag, was man so aushandelt oder auch nicht und was es als Standard gibt, ist das leicht unterschiedlich. Und ich könnte es jetzt gar nicht so richtig benennen, weil ich Zahlen noch immer sofort vergesse. Aber ich weiß, dass bei den allermeisten Büchern, die ich so veröffentlicht habe, liegt das ungefähr bei 1 Euro pro verkauftem Buch. Nur so ganz grob.
Also hängt ja auch dran, was das Buch kostet. Meine Novelle ist halt zum Beispiel sehr dünn. Also
ja, gut,
es ist sehr dünn, deshalb ist es nicht sehr günstig. Deswegen sind die Prozentzahlen natürlich genauso wie bei allen anderen in dem Verlag. Ja. Aber es ist natürlich einfach weniger, weil wenn das Buch nur 8,50 Euro kostet, dann sind halt so und so viel Prozent davon dann weniger als 1 Euro. Aber klar, das ist dann so. War ja auch, also ich habe ja auch ein dünnes Buch geschrieben. Hätte ja auch ein dickes Buch schreiben können.
Ja, genau. Und diese Tantiemen, die kriegt man aber nicht einfach so, wenn man einen Vorschuss bekommen hat, sondern die Tantiemen rechnen den Vorschuss erst, die müssen den aufwiegen quasi. Also wenn wir jetzt überlegen, wir kriegen 1 Euro pro Buch und haben einen Vorschuss von, ich sag mal so ein, im Moment, was bei uns so bei den Großverlagen zum Standard geworden ist, mehr oder weniger sind 5000 Euro für einen Roman als Vorschuss. Da müssen wir also 5000 Exemplare verkaufen, bevor wir wieder mit diesem Buch Geld verdienen. Das ist jetzt einfach nur so über den Daumen gepeilt. Das stimmt nicht hundertprozentig, ne? Also, wenn wir 5000 Exemplare verkauft haben, ab da werden uns die Tantieme ausgeschüttet. Also da, ausgeschüttet klingt so krass. Kriegen wir halt halbjährliche oder jährliche Abrechnungen. Und, es gibt dann halt, diese Tantiemen einfach, in Geld. So.
Genau. Und bei Pleitverlag, wo es halt keinen Vorschuss gibt, kriegt man sie halt sofort. Also.
Das ist halt der Vorteil.
Da muss man nichts vorher aufbrauchen.
Das Ding ist aber, dass 5000 Exemplare zu verkaufen für uns im Moment absolut utopisch wäre. Also wir verkaufen auf keinen Fall im Moment mehr 5000 Exemplare von einem Buch. Das heißt, wir kriegen halt keine Tantiemen normalerweise. Das relativiert sich etwas, wenn man weitere Rechte verkauft. Da reden wir gleich auch noch ein bisschen ausführlicher drüber. Also wenn zum Beispiel Hörbuchrechte verkauft werden, dann kauft ja ein Hörbuchverlag die Rechte an dem Buch. Und das, was die an Geld bezahlen, geht dann zu einem gewissen Anteil an den Verlag, zu einem gewissen Anteil an uns, geht aber auch nicht direkt an uns, sondern geht vom Vorschuss runter, also reduziert auch wieder den aufzutilgenden Vorschuss. So, das heißt, wenn man ein Hörbuch zu einem Buch hat und da gibt es einigermaßen was an Lizenzgebühren, dann verringert sich der Vorschuss. Das heißt, die Chance, damit irgendwann mal Tantieme zu verdienen, ist dann irgendwie dann da, so. Ist ja am fernen Horizont. Tatsächlich habe ich ein Beispiel dafür. Wir haben bei Schildmatt ja ein Hörbuch. Das heißt, wir haben einen Vorschuss bei Schildmatt bekommen. Wir haben das Hörbuch, die Lizenzgebühr zur Hälfte vom Vorschuss abgezogen bekommen. Und Schildmatt hat sich okay verkauft für unsere Verhältnisse ungefähr 4000 Mal. Das heißt, damit war der Vorschuss aufgetilgt. Und ab da hätten wir Tantiemen bekommen
wenn
sollen.
Wenn es das Buch noch geben würde.
Wenn es das Buch noch geben würde, denn Plot-Twist, im Vertrag steht auch, ab wann das Buch frühestens aus dem Programm genommen werden darf. Das sind mittlerweile nach 2 Jahren. Wobei der Vertrag über 10 Jahre läuft. Das heißt, 10 Jahre lang hat der Verlag die E-Book-Rechte und muss darüber dann natürlich auch weiterhin Abrechnungen schicken und Tantieme bezahlen, wenn es denn anfällt. Oder sie halt weiterhin vom Vorschuss abrechnen. Aber letztendlich nach 2 Jahren dürfen sie sagen, das ist jetzt nur noch toter Lagerplatz, den wir für ein Bestselling-Buch aus den USA viel besser gebrauchen können. Und dann wird das Buch halt rausgeschmissen. Teilweise dann, wenn halt noch Restbestände da sind, dann geramscht. Also kommt dann nachher in so Grabbelkisten, die kennt ihr ja bestimmt. Die stehen schon mal im, keine Ahnung, Supermarkt oder halt in den großen Buchhandlungen vor der Tür oder so. Genau, wo es das Buch dann für 2 Euro gibt oder sowas. Und ja, dann haben wir natürlich keine Chance mehr, mit dem gedruckten Buch noch irgendwelche Tantieme zu verdienen. Weil das ist ja dann weg. Das heißt, dann verdienen wir nur noch Tantieme mit dem E-Book. In den großen Verlagen, dadurch, dass die E-Books relativ teuer sind, kommt aber mit den E-Books nicht wirklich viel. Also Großverlags-E-Books werden nicht so super viel gelesen. Vielleicht auch eher in so Flatrate-Modellen, wo dann aber auch nicht viel davon abfällt und so. Ja, das heißt, der Plot-Twist ist dann, früher konnten, glaube ich, AutorInnen auch besser
von ihrer sogenannten Backlist leben.
Von ihrer Backlist leben,
genau. Backlist
ist
ja sozusagen alle Bücher, die man schon veröffentlicht hat und die sich immer noch mal weiterverkaufen. Und dann kriegt man auch von älteren Büchern immer noch mal Geld. So.
Mm. Und bei uns ist die Backlist halt mittlerweile einfach super, super klein. Also weil ich glaube, bis auf Anarchie Deco 1, was aber ja nur deshalb nicht vergriffen ist, weil Teil 2 rausgekommen ist und der Verlag, also Fischer Tor, die Menschen von Fischer Tor sich sehr stark dafür eingesetzt und auch über die Richtlinien hinweggesetzt haben, damit Anarchie Deco 1 nochmal wieder also eine zweite Auflage gedruckt wird. Das ist also noch lieferbar, dann ist irgendwie noch Wasteland lieferbar, also nur von den Großverlagstiteln jetzt. Und halt Ich Hannibal, was im letzten Jahr erschienen ist und sonst ist von unseren Großverlagstiteln nichts mehr lieferbar und von unseren Kleinverlagstiteln eigentlich auch fast nichts mehr. Und das ist natürlich schon krass dafür, dass wir paar und 20 Bücher geschrieben haben.
Ja, ich finde das so schade, ne? Also ich weiß nicht. Also ich meine, wir leben ja irgendwie auch nicht mehr irgendwie so in Zeiten, wo man das alles in den Lager hat. Also selbst wenn man sagt, den Lagerplatz brauchen wir wieder, dann könnte man ja ein Print-on-Demand draus machen.
Ja, das Modell gibt's auch bei einigen Verlagen, glaube ich, dass sie sagen, ab jetzt drucken wir es auf Bedarf.
Immerhin.
Aber ich weiß nicht genau, bei welchen. Ich glaube, vielleicht ist auch das eher so ein Klein- und mittlerer Verlage-Ding. Das weiß ich nicht so genau. Aber das gibt's teilweise, dass sie sagen, wir können uns den Lagerplatz halt nicht mehr leisten. Also diese Drehzahlen gehen auch, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich hoch oder runter sage. Also es dreht sich schneller.
Ja, die Bücher sind schneller, nicht mehr.
Genau, es kommen immer schneller Bücher raus. Und das heißt, die Bücher, als ich noch im Buchhandel gearbeitet habe, war es halt schon so, dass wir geguckt haben, was nach einem halben Jahr nicht verkauft worden ist. Da gucken wir mal, ob wir eine Remissionsgenehmigung bekommen, ob wir es zurückschicken können an den Verlag. Mittlerweile ist es eigentlich nach 2 Monaten ungefähr, dass geguckt wird, was sich nach 2 Monaten nicht verkauft, das geht wieder zurück. Das heißt, ein Buch, was in 2 Monaten nicht erfolgreich geworden ist, das wird dann auch im Regelfall, wenn nicht irgendwie ein Wunder passiert, eine Verfilmung, eine super einflussreiche Buchbesprechung, sonst irgendwas, ist es nach 2 Monaten quasi weg.
Geht es nicht mehr bei Thalia oder
was? Genau. Und dann verstehe ich natürlich, dass dann Verlage auch sagen, okay, wenn das jetzt hier aber rumliegt, dann müssen wir dafür, ne, wenn das halt mit 1000 Titeln passiert, dann müssen wir halt unendlich Lagerplatz anmieten, das können wir uns nicht leisten.
Ja. Klar, das ist dann wieder so bei Kleinverlagen, die tendieren eigentlich dazu, dass sie jetzt nicht sowas machen wie Sachen schnell rauswerfen.
Das stimmt.
Sondern, also das ist wieder, finde ich, der Vorteil an Kleinverlagen, was sie meistens sowieso sehr kleine Auflagen drucken, dann drucken sie halt nochmal nach, wenn es ausverkauft ist oder vor einer Messe oder so. Und dann genau, aber es ist jetzt eigentlich, also wenn der Verlag nicht aufgibt, was ja auch leider oft davor kommt im Moment, dann gibt es also oft das, dass man das Buch dann zumindest einfach sehr lange hat und dann einfach ein paar Jahre lang immer diese Tantiemen bekommt. So. Das sind so die Modelle und was natürlich daneben auch noch existiert, sind einfach feste Honorare. Also gibt es jetzt meistens eher für kurze Texte, also bei Kurzgeschichten, Anthologien zum Beispiel.
Sachtexten.
Ja, genau. Artikeln. Ja. Also auch bei Anthologien gibt es manchmal auch schon so, dass man sagt, du kriegst dann auch keinen festen Vorschuss, sondern auch Tantiemen ausgezahlt, je nachdem, wie gut es sich verkauft. Aber es gibt halt auch Anthologien, wo einfach drin steht, so, wenn du mitmachst, dann kriegst du entweder pro Seite so und so viel Euro oder insgesamt einen Betrag X. Das ist meistens jetzt auch nicht, also je nachdem, so, da habe ich schon sehr unterschiedliche Sachen tatsächlich gehabt. Das war immer so ein bisschen davon abhängig, ob das jetzt einfach irgendwie ein kleiner Verlag oder ein Self-Publisher war, der gesagt hat, ich habe Bock, eine Anthologie zu machen, oder ob es, wie wir es auch schon mal hatten, in dieser Future Work Anthologie. Das war ja quasi ein Uni-Projekt.
Mhm.
Da gab es tatsächlich eine sehr okay dreistellige Summe für die Geschichte.
Festhonorare machen wir ja selber auch bei Queerwelten zum Beispiel.
Ja, genau. Ja, dann das ist natürlich auch nicht Euro. Hoch, leider. Also wir hätten auch gern, dass sie höher wären, aber es, ja. Aber zumindest ist es dann so ein Ding. So, ja, okay, es ist so und so viel.
Wo wir zum Beispiel auch, also was, das Ding ist halt, dass man dann ja, was aber bei dieser Art Projekt ja eigentlich auch nicht der Fall ist, wenn sich dann so eine Kurzgeschichtensammlung oder so ein Queerweltenheft plötzlich 50.000 Mal verkaufen würde. Bei Queerwelten steht im Vertrag, dass wir dann die AutorInnen nochmal beteiligen. Ne? Aber wenn das der Fall wäre, würde man dann aber nicht mehr partizipieren an diesem, was dabei rumkommt. Ne? Deswegen ist es natürlich irgendwie,
klar.
Ich sag mal in Anführungszeichen, risikoreich, weil das ist es ja eigentlich nicht. Also wir wissen ja alle, dass so Kurzgeschichtensammlungen wie die, wo wir Geschichten zu schreiben, dass wir da mit einem Festbetrag okay dabei sind. Wo wir mal einen höheren Festbetrag, ein festes Honorar hatten, war bei dem Hörspiel. Also ergreift die Vorboten. Das war dann quasi ein sogenanntes Buyout. Also wir hatten noch eine Option, wäre es übersetzt worden, hätten wir nochmal zusätzlich Geld bekommen, aber das konnte jetzt erfolgreich oder unerfolgreich sein, wie es wollte. Ne? Also das, daran gab es nichts mehr. Es gab keine Abrechnung darüber, es gab keinen Einblick in die Zahlen und es gab auch nie wieder eine Beteiligung. Also außer es wäre übersetzt
worden. Ja,
aber es
war ja auch so ein bisschen so eine Auftragsarbeit. Ne? So,
also genau. Das hing natürlich auch damit zusammen, dass das zu einem Franchise gehört und so weiter und so fort und dass es eine Auftragsarbeit war, bei der wir ein festes, aber okayes Honorar bekommen haben. Also es war schon in Ordnung.
Ja, dann hast du eben schon gesagt, Hörbuch, Übersetzung, also es ist...
Das ist übrigens auch eine häufige Frage. Warum wird denn von dir nicht einfach was auf Englisch übersetzt? Oder du übersetzt es selbst. Du kannst doch gut Englisch.
Oh ja. Genau, der englische Buchmarkt ist ja auch sehr klein und war nur auf international komplett unbekannte...
Ja, genau.
Also das läuft ja normalerweise auch über den Verlag. Also man darf auch gar nicht selber einfach... Wenn man einen Verlagsvertrag hat, dann kann man natürlich mit dem Verlag reden und sagen, hey, ich hätte Lust, irgendwie mal zumindest mal einen Auszug zu übersetzen und ihn Verlagen selbst anzubieten. Wäre das in Ordnung?
Hm.
Aber normalerweise sind ja all diese sogenannten Nebenrechte, also die Rechte, die neben der eigentlichen Veröffentlichung existieren, auch sowas wie Filmrechte und Hörbuchrechte und Übersetzungen und so weiter, sind
die
ja alle im Verlag mit im Vertrag festgehalten, dass das an den Verlag eigentlich erstmal übergeht und der Verlag kann damit halt was machen.
Die haben ja auch Abteilungen dafür, ne? Also wir haben ja tatsächlich Lizenzabteilungen und da werden ja Hörbuchrechte und Übersetzungsrechte und auch Filmrechte und sowas alles.
Also die großen Verlage haben das, klar.
Erwaltet. Ja, natürlich, okay. Ja, genau. Ja, ich weiß auch, dass die Verlage grundsätzlich ihre Titel mit zu so internationalen Messen auch nehmen und zur Übersetzung anbieten. Also die Großverlage, ich habe auch schon mal so einen Pitch dann gesehen. Also da war dann halt von Schildmeid habe ich den gesehen, weil ich da glaube ich irgendwas, ich sollte über irgendwas nochmal drüber schauen. Genau, da haben sie dann halt schon irgendwie den Titel übersetzt und so ein Pitch und was daran toll ist und für wen sich das eignet und sowas. Und das war dann alles auf Englisch übersetzt. Hat halt nur keiner gekauft, weil halt letztendlich sehr, also aller seltenst würde ich sagen, ins Englische übersetzt wird. Und wenn es übersetzt wird, dann wird es tatsächlich eher nach Osteuropa übersetzt. Mhm. Also das, was ich häufig gehört habe von Leuten, ist eigentlich, dass es eine polnische Version gibt, eine tschechische Version oder so. Das gibt es schon mal ab und zu. Vielleicht auch noch so italienisch oder sowas. Aber dass es eine englische Übersetzung gibt und die auch noch erfolgreich ist.
Nee, also ich glaube, also wenn ich Leute...
Ich wirklich selten, also bis auf The Elves von James Sullivan, Bernadette, habe ich das, glaube ich, wirklich selten gehört. Obwohl, ich glaube, es heißt The Elven, oder? Es heißt auf Englisch The Elven.
Kann sein.
Ja, aber das nur am Rande. Ja.
Ja, es ist natürlich auch klar, ne? Also, es gibt ja schon super viele Leute, die sowieso gleich auf Englisch schreiben, auch wenn es jetzt gar nicht ihre Erstsprache ist. So. Also, weil der Markt ja größer ist und die Vorschüsse höher, die Auflagen sind höher. Klar, das kann man natürlich versuchen, ne? Ob man da auch, also es gibt ja auch Leute aus Deutschland, die irgendwie Teil auf Deutsch schreiben, aber teils auch direkt auf Englisch und dann gucken, ob sie da in englische Magazine reinkommen oder vielleicht auch in englische Verlage oder so. Weil genau, wenn es auf Deutsch veröffentlicht ist, dass das dann auf Englisch übersetzt wird, ist wirklich sehr unwahrscheinlich. So. Genau, aber theoretisch könnte man damit dann auch nochmal Geld bekommen. Es ist aber, ich kenne ja zumindest in der Fantastik, kenne ich niemanden, keine Person, die ein Buch auf Deutsch geschrieben hat. Also außer James Sullivan, den kenne ich schon. Aber genau, den kenne ich, aber sonst habe ich da noch nie was von gehört, dass ein deutscher Fantasy-Roman oder so auf Englisch übersetzt worden wäre.
Genau, ich kann auch eher, also ich Juhonisch ist auf Polnisch übersetzt worden. Ich kenne so ein paar Beispiele, wo es halt in anderen, aber Englisch auch wirklich, also keine Ahnung, fällt mir auch nur das Beispiel ein. Ja, Hörbuch war auch gerne zeitlang eigentlich gerade beim Großverlag irgendwie relativ häufig, dass die Hörbuchrechte unter Dach und Fach kamen und dann halt auch das, genau, ist ja im Vertrag dann alles geregelt, wie die das so dann aufteilen, wie gesagt. Dann kriegt man einen Anteil dieser Lizenzgebühr, kriegen die AutorInnen und einen Anteil kriegen die Verlage. Auch das, finde ich, ist wieder seltener geworden. Also ich glaube, es gab einen Aufschwung in den Hörbüchern, als die Hörbücher wirklich rein digital wurden und man nicht mehr CDs, große Packungen mit 14, 18, 24 CDs im Buchhandel kaufen musste. Das gibt's natürlich, das gibt's teilweise immer noch, aber das, ich glaube, also wirklich auf CD kriegen, glaube ich, nur ganz, ganz wenige Bücher noch, also Hörbücher auf CD. Die meisten Bücher sind halt wirklich reine, oder Hörbücher sind reine digitale Hörbücher. Und da habe ich aber auch den Eindruck, da gab es mal so einen kurzen Boom, dass halt wirklich viel auch eingekauft und zum Hörbuch gemacht wurde und auch neue Hörbuchverlage aufgemacht haben. Ich habe auch da den Eindruck, es ist wieder so ein bisschen rückläufig.
Naja, also ich glaube, das liegt halt auch total krass an Spotify und so, ne? Also inzwischen ist es ja eigentlich so, dass, also wenn du ein Hörbuch nicht auf Spotify packst, dann hört es ja niemand, so gefühlt. Aber du kriegst, glaube ich, kein Geld für Spotify. Also ich weiß nicht, ob der Hörbuchverlag was bekommt, aber die AutorInnen kriegen für nichts auf jeden Fall.
Nee, das hat sich auch, also aber generell, ich habe noch nie eine Hörbuchabrechnung irgendwie bekommen. Also ich weiß gar nicht, ab wann ich da Geld kriegen würde. Das ist vermutlich irgendwo geregelt, aber ich, keine Ahnung. Bis auf die Lizenzgebühr, wie gesagt, habe ich noch nie irgendwie da eine Abrechnung oder sonst irgendwas bekommen.
Ich weiß es nicht, aber ich glaube, diese Ausschüttung von all diesen Streaming-Diensten sind einfach super. Also sie sind ja schon für MusikerInnen so gering, dass es eigentlich die wenn sie jetzt nicht gerade, keine Ahnung, Taylor Swift sind, da irgendwie nicht mit viel verdienen, so deswegen. Also.
Und es gibt mittlerweile, das finde ich schon auch, das gab es vorher nicht so stark, aber es gibt jetzt auch einen stärkeren so Hörbuchmarkt, die halt gerade bei den kleinen Verlagen auch Rechte erwerben, aber wo dann nicht viel Geld im Spiel ist, ne? Also die dann halt sagen, wir sind ein ganz kleiner Hörbuchverlag und wir suchen uns jetzt gezielt Kleinverlagstitel, aber dafür wandert dann da auch nicht wirklich was an Lizenzgebühr über Tresen.
Ja, keine Ahnung. Also stecke ich auch voll nicht drin.
Ja.
Es gibt jetzt ja noch die Möglichkeit, irgendwie so Hörbuchagenturen zu bezahlen als AutorIn, damit sie halt ein Hörbuch, also damit sie SprecherInnen finden und so und das dann vermarkten. Das ist natürlich
genau, das ist ja vor allen Dingen für Self-PublisherInnen und für Leute, die die Hörbuchrechte behalten haben, interessant. Genau. Weil ansonsten steht das ja in meinem Vertrag drin,
ja, und da genau,
kann ich da quasi gar nichts dran machen. Genau. Weitere Rechte sind natürlich sowas wie Theaterstück, also Drehbuchrechte, die einerseits für Theaterstücke, andererseits natürlich Filmrechte.
Ja.
Und was auch immer, es gibt auch immer noch so obskure Rechte, wie Großdruck, hier Varianten oder Omnibus-Varianten, also so Sammelbände und sowas. Mhm. Das gibt's auch, aber das ist bei mir noch nie, also noch nie irgendwie getriggert worden quasi.
Genau, da gibt's noch die VG-Wort. Das ist immer so ein Buzzword, das vermutlich auch nur Autorinnen und Journalistinnen und Übersetzerinnen und so. Die Verwertungsgesellschaft, VG, Wort, gibt es auch Kunstbild, also gibt es verschiedene, ist im Prinzip eine Gesellschaft, die sich darum kümmert, wenn Texte in anderer Form verwertet werden, zum Beispiel, das ist bei der VG Wort am häufigsten, wenn sie in Bibliotheken stehen. Also in der Bibliothek kann man ja Bücher umsonst, nicht umsonst, ne, also für den Jahresbetrag ausleihen. Und sozusagen als Entschädigung für die AutorInnen und die Verlage, dass die Bücher dann von den Leuten nicht gekauft werden, bekommen sie dann über diese VG Wort eine gewisse Ausschüttung.
Ja. Ja,
das passiert zum Beispiel auch, wenn Texte in Schulbüchern stehen, diverse andere Sachen. Und das gilt halt für alle möglichen verschiedenen Kategorien, also sowohl also auch für Text in Anthologien gibt es ja immer, da kann man dann, das ist dann immer so ein bisschen kompliziert, das kann man nur alle 3 Jahre mal beantragen, weil es eine Sonderausschüttung ist. Das ist sehr bürokratisch und ohne Scheiß diese VG-Wort-Seite. Also ich finde meine Steuererklärungsseite übersichtlicher als diese VG-Wort-Seite. Ganz ehrlich. Ja, man kann da alles, also man muss da, wenn man da Mitglied werden möchte, dann kann man das einfach tun, das kostet auch nichts. Dann meldet man sich da an, unterschreibt einen Vertrag, dass sie das für einen eintreiben dürfen und dann kriegt man einmal im Jahr diese Ausschüttung. Man muss es aber melden, also man muss die Titel melden, wo man drin beteiligt ist. Und das kann für Übersetzung sein, es kann für Sachtexte sein, für belletristische Texte, es kann aber auch für Herausgeben tatsächlich sein. Also wir haben für Queerwelten auch noch nie was bekommen, ich glaube einfach, weil das nicht in genug Bibliotheken steht, aber. Und da gibt es so verschiedene Kategorien. Es gibt auch eine Kategorie für Online-Texte. Da muss aber auf der, also da gibt es dann entweder, da kriegt man so einen sehr geringen Pauschalbetrag oder es wird halt geguckt, wie oft der Text aufgerufen wurde. Dann muss man aber so ein Tool einbauen auf die Seite, was das zählt.
Zählmarke.
Finde ich, kann man immer ganz gut mitnehmen, weil man muss dann halt einmal im Jahr muss man da mal die Sachen melden und dann kriegt man irgendwann dieses Geld und es ist irgendwie, mal ist es nicht viel, wenn diese Sonderausschüttung ist und man viele Kurzgeschichten, Anthologien in den letzten 3 Jahren irgendwie hatte, dann ist es auch mal ein bisschen mehr.
Genau, also das lohnt sich da immer mal die Augen offen zu halten nach diesen Sonderausschüttungen, ob man da irgendwie sich registrieren kann. Ein Ausschnitt von aus Wasteland ist in einer Online-Erweiterung eines Schulbuchs.
Mhm.
Und das wusste ich auch gar nicht, das habe ich zum Beispiel auch nicht selber gemeldet, aber das ist wohl was der Schulbuchverlag selber melden muss, damit es dann bei mir eintrudelt, was nett ist. Dankeschön. Dankeschön, Westermann. das war jetzt auch nicht, das war jetzt nicht massig Geld, weil dafür musste ich ja schon eine Deutschlehrerin jetzt diese Schulbuch-Expansion quasi runterladen. Aber das fand ich irgendwie ganz interessant, dass das nochmal so ein obskurer Nebenfall war von etwas, was plötzlich bei der VG Wort eintrudelte. Es gibt diese Hauptausschüttung, da gibt es mal Geld im Juni, Juli jetzt so um den Dreh. Das finde ich immer ganz nett, weil ich nicht so wirklich damit rechne und dann ist es immer so kurz, bevor ich in Urlaub fahre und ich denke so, juhu, alles im Urlaub verprassen.
All das Geld, all das VG-Wort-Money. Na gut, also ist aber auf jeden Fall ein Tipp, den ich nochmal also allen, die veröffentlichen, geben würde, weil es einfach nichts kostet, sich da anzumelden, außer vielleicht ein bisschen Zeit. Und nerven, sich durch diese Seite zu mühen, aber es ist schon okay. Da kann man dann nochmal ein bisschen was bekommen. Und das ist tatsächlich auch der Grund, warum immer Leute sagen, wie wir jetzt zum Beispiel, es bringt auch total viel, um AutorInnen zu unterstützen, die ihr mögt, wenn ihr Bibliotheken vorschlagt, dass sie ihre Bücher anschaffen.
Ja.
Weil je mehr Bibliotheken das Buch steht, desto mehr gibt es von der VG Wort.
Und deswegen ist es auch total moralisch und ethisch in Ordnung, Bücher aus der Bibliothek auszuleihen, weil die AutorInnen sehen daran tatsächlich auch
in Geld. Der Tat, genau. Ja. Also. Genau, im Gegensatz das E-Book irgendwo illegal runterladen, ist das E-Book aus der Online-Ausleihen irgendwie.
Genau, unterstützt eure örtlichen Bibliotheken. Das ist eine gute Sache. Ja. Ja, dann haben wir noch so lauter Sondergeldregen uns aufgeschrieben, den wir aber selber selten sehen, ne?
Genau, wir haben eben schon erwähnt, dass wir mit queerten Preise gewonnen haben. Diese Preise hatten keine dotierten Preise, keine Preisgelder, aber an sich gibt es natürlich Literaturpreise, die Preisgelder mit sich bringen. Also
der Seraph zum Beispiel, also wenn wir jetzt bei der Fantastik bleiben, der Seraph hat ein Preisgeld und dieser Krefelder Fantastikpreis hat sogar ein ganz üppiges Preisgeld und die Preise, die wir so bekommen haben, also Christian und ich, bis auf den Inklingspreis, der ein kleines so Preisgeld hatte, hatten alle anderen halt kein Preisgeld einfach. Ja. So ist
es. Genau, der Deutsche Science-Fiction-Preis hat sogar auch ein Preisgeld.
Ja. Es gibt Preisgelder, aber natürlich kann kein Autor irgendwie, keine Autorin mit einem Preisgeld, also das einkalkulieren, das ist dieses Jahr wird es ja wohl wieder 5.000 Euro Preisgeld
kriegen.
Außer man
ist hier der Clemens Meyer, dann rechnet man das fest.
Ja, dann rechnet man damit, das stimmt. Dann
kriegt er einen Wutanfall, wenn er ihn nicht gewöhnt. Naja.
Ja, das sind die Elite-Debatten, da sind wir eh raus.
Ja, also ich meine, genau, da gibt es natürlich sehr viele verschiedene Höhen von Preisgeldern. Ne? Also ich glaube, der deutsche, wie heißt der denn? Heißt das der deutsche Buchpreis?
Oder?
Also der hat ja tatsächlich, wie der ist ja sehr hochdotiert. Und es gibt ja verschiedene, also genau, da gibt es von irgendwie, was weiß ich, ein paar hundert Euro bis zu diesen hohen Beträgen, bis zu diesen, genau, oder halt irgendwas dazwischen gibt es dann so einiges. Dann ist natürlich immer die Frage, wer darf da überhaupt einreichen? Man darf es aus Autoren nicht immer selber, manchmal muss es Verlag machen, manchmal muss es auch von Leuten vorgeschlagen werden, die da irgendwie involviert sind und so weiter und so weiter. Meistens muss man auch noch irgendwelche Exemplare hinschicken, was man sich ja auch erstmal leisten können muss. Ne? Also
es gibt zum Glück eine Übersicht, wir können die auch in die Shownotes packen, bei literaturport.de gibt es dann Unterseite Preise-Stipendien. Stipendien wäre dann das nächste auf unserer Liste. Und da kann man tatsächlich, da werden einem ziemlich übersichtlich eigentlich, was es gerade so an verschiedenen Ausschreibungen gibt, was es an Stipendiumsmöglichkeiten und sowas ist, kann man sich da alles auch filtern lassen, dass es für einen zutrifft und so. Das ist eigentlich eine ganz gute Sache. Lohnt sich genau. Vielleicht mal einen Blick drauf.
Lohnt sich total. Also es gibt auch so verschiedene, also ganz oft hängt es auch am Wohnort tatsächlich. Also
ja, tatsächlich. Das ist dann oft landesgefördert oder sogar stadtgefördert oder
also,
so.
Ja,
aber da kann man ja mal reingucken.
Kann man mal reingucken, genau. Ja. Dann ist halt, also genau, Stipendien ist dann das nächste. Auch da ist man mit der Fantastik ja immer so ein bisschen lost, weil meistens Leute halt irgendwie nicht so Bock haben, Fantastik zu fördern und so. Aber es gibt Stipendien. Das heißt, du kannst dich bewerben dafür, dass das...
Es ist auch tatsächlich, also wir haben hier in Aachen eine Autorin, Miriam Kalmaschkur, die hat Stargirl Spaceboy geschrieben. Das ist ein Fantastikbuch.
Oh, und sie hat ein Stipendium bekommen.
Genau, und Sie hat jetzt für ihr nächstes Buch ein Stipendium tatsächlich bekommen.
Ja. Super.
Und das wohl auch nicht so ein Stipendium. Also ich habe bisher halt diese Corona-Förderungen bekommen. Eins in der Pandemie, wo es darum ging, KünstlerInnen in der Pandemie nicht verhungern zu lassen. Und beim zweiten so ein bisschen, um den Kulturbetrieb quasi wieder so anzukurbeln. Ja. Da habe ich halt zweimal welche bekommen. Das sind dann aber halt so, ja, im Prinzip wie Honorare, also einfach niedrigstellige Beträge. Ich will jetzt auch nichts Falsches erzählen, aber ich meine, dass Miriam mir gesagt hat, ich hoffe, ich interpretiere es nicht falsch, dass dieses Stipendium, was sie aktuell hat, aber tatsächlich mehrere Monate lang ihren Lebensunterhalt finanziert. Also tatsächlich so ein klassisches Stipendium, wo man sagt, jetzt arbeite ich am Roman TM.
Ja, sehr gut. Genau, also das da gibt's halt auch ganz verschiedene. Also es gibt halt immer noch diese Residenzstipendien, die ich persönlich ein bisschen kritisch sehe.
Mhm, also halt wo man woanders hinzieht quasi.
Ja, das ist halt ganz oft das Stipendium ist, kriegst dann in irgendeiner Stadt eine Wohnung gestellt und kriegst irgendwie auch ein paar, irgendwie keine Ahnung, Betrag X pro Monat. Das ist dann das Stipendium. Da wird aber halt sehr oft erwartet, dass man in der Zeit dann auch ganz viel Veranstaltungen mitmacht und irgendwie vielleicht auch noch für die Stadt was schreibt oder Lesungen macht und so. Und dann ist das halt immer, also und dann denke ich mir so, ja, wer kann denn das machen? Wer kann denn aufstehen und sagen, so morgen packe ich meine Koffer und gehe in irgendeine Kleinstadt am anderen Ende von Deutschland?
Ja, oder sogar, also ich habe auch schon, also sind ja Leute in Istanbul und so.
Ja, oder das.
Mit einem Residenzstipendium, ne?
Genau, oder das. Also ich meine, geil für alle, die das können, aber also alle, die noch einen Brotjob haben, sind schon mal raus. Es sei denn, sie haben irgendwie so Sabbatical-Geschichten oder so.
Völlig überraschend sind auch Leute mit Care-Verantwortung raus.
Oh, genau.
Plot-Twist.
Oder Leute, die halt einfach nicht irgendwie gut klarkommen in anderer Umgebung oder die irgendwie ganz engmaschig medizinisch vielleicht angebunden sind. Oder Leute, die einfach vielleicht nicht so Bock haben, 3 Monate allein in einem Kämmerchen hinter Pusemuckel zu wohnen. Also keine Ahnung, also ich weiß es immer nicht. Also ich, keine Ahnung, ich kann mir schon vorstellen, gerade wenn du natürlich irgendwas fertig kriegen willst, ist es vielleicht schon auch ganz nice, wenn du dann weg bist von dem Alltag und den Sachen. Aber ich finde wirklich, es schließt so viele Leute aus, dass das irgendwie, also ich finde die eher ungeil. Und dann gibt es natürlich noch die Stipendien, die das nicht haben, sondern das sind einfach so, so ein bisschen so wie Arbeitsstipendien.
Genau. Ja.
Und da bewirbt man sich dann meistens tatsächlich mit einem konkreten Projekt. Also sagt, hier ist mal nichts für Sie, hier ist eine Leseprobe, ich würde dieses Buch gerne schreiben, möchtet ihr das fördern? So. Und auch da wieder ist manchmal, irgendwie muss man dann da in bestimmter Stadt wohnen, von der dieses Stipendium gibt oder man muss schon einen Verlagsvertrag, zum Beispiel haben es auch ganz oft so. Oder eine Zusage, dass das Buch dann auch veröffentlicht wird. Also es ist immer schon, es klingt immer alles toll. Und wenn man sich dann die Listen anguckt, dann ist man ganz schnell bei ganz vielen schon wieder raus. Weil ganz manches ist auch altersgebunden, also Förderung für junge Autoren, was ich immer ein bisschen lustig finde, weil I don't know, mein Debüt ist halt erschienen, dass ich 37 war. Von daher was heißt junge Autorin so, ne? Also nur weil man schon irgendwie über 30 ist, heißt das nicht, dass man auf dem Literaturmarkt etabliert ist, weil man fängt nicht automatisch mit 18 an. Naja, egal. Also ich finde es okay, wenn man sagt, okay, Debüt, wir fördern ein Debüt von einer Person, die noch nichts veröffentlicht hat. Das wäre ja was anderes. Aber ganz oft ist es dann halt so bis 25, bis 20. So.
Ja. Was halt auch noch dazu kommt, ist, je nachdem, wie es halt gerade läuft, da haben wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten in den vergangenen Folgen, sind natürlich so Lesungen und Veranstaltungen oder halt auch Anfragen aus eher ungewöhnlichen Ecken, wie aus, bei meinem Fall wird ja immer viel, oder in deinem ja auch, also bist ja auch schon ein paar Mal unterwegs gewesen, viel von Hochschulen, Universitäten und so angefragt, war ja nicht viel, aber mehrmals im Jahr so.
Du warst ja mit Schildmaid auf Irland-Tournee.
So. Ja, und ich finde, also Irland-Tournee habe ich ja, glaube ich, schon mal gesagt, da gab es ja kein Honorar für, sondern da gab es halt nur Reisekosten, Übernachtungskosten, was aber halt, wenn man dafür durch Irland fährt, ist das schon okay. Ansonsten finde ich eigentlich gerade so Anfragen aus dem akademischen Bereich immer, mache ich eigentlich immer sehr gerne, weil außer, dass man immer viel Papierkram ausfüllen muss, wenn man mit Universitäten zusammenarbeitet, ist es ansonsten eigentlich, also Ausnahmen bestätigen die Regel, hatte ich auch schon mal, aber also eigentlich sind die auch immer sehr, die haben einen festen Preis, den sie bezahlen, der ist nicht scheiße. Die, wenn man alles richtig ausgefüllt hat, bezahlen sie zuverlässig. Sie mockern nicht rum von wegen Mehrwertsteuer, weiß ich nicht. Machen sie das doch mal, können sie die nicht Also kann das nicht schon brutto gewesen sein, dieser Betrag oder so. Also da ist immer alles sehr klar. Und das mag ich auch wirklich an Universitäten. Da muss man nicht irgendwie noch gucken, ja, weiß ich nicht, sind genügend Leute da, dass sich das mit den Eintrittspreisen auch irgendwie halbwegs rechnet oder, ne, also so mit Honoraren, die sind halt einfach in weiten Teilen Fördermittel und staatlich finanziert und die können sich das halt leisten, dass da mal ein Autor vorbeikommt und 2 Stunden übers Schreiben redet. Das ist bei Lesungen ja nicht immer der Fall. Also nur, weil man viele Lesungen macht, heißt das nicht, dass man mit Lesungen auch viel Geld verdient. Also im Idealfall gibt es natürlich das auch vom Verband Deutscher SchriftstellerInnen vorgeschlagene Honorar von 500 Euro. Aber let's be real, in den allermeisten Fällen zahlt einem niemand 500 Euro.
Ja, das fand ich auch so witzig, ne? Dass irgendwie diese Neustadt-Kultur und diese Stipendien während der Lockdown-Zeiten und so, das war ja alles irgendwie mit der Begründung, weil die ganzen AutorInnen so viele Ausfälle haben, weil sie nicht zur Lesung gehen können. Und es war so, welche Ausfälle für diese Lesung, wo man nichts kriegt.
Also das ist vielleicht auch mal wieder genreabhängig. Da haben wir in der Fantastik ja auch super viele Lesungen, zum Beispiel auf Cons. Und bei Cons ist es einfach so, man kriegt den Eintritt.
Genau, und vielleicht sonst noch eine halt Essensmarke oder so. Genau.
Ja.
Also es war natürlich eine gute, sehr gute Zeit. Ne? Also ich war da auch immer in Bremen bei der Lesung da, in diesem Café im Park. Mhm. Da gab es ja auch Geld. Und du hattest ja ganz viele Veranstaltungen über diese Neustadtkultur.
Voll. Da haben sich ja auch einfach ganz viele ihre Lesungsreihen und so dann halt auch zuschussen lassen. Das war halt auch schön, ne? Also gab es auch ganz viel thematische Lesungsreihen, irgendwie Kölner Fantasy-Wochen oder feministische Buchwochen und sowas. Ist ja auch cool, wenn sowas dann stattfinden kann, ohne dass man halt irgendwie gucken muss, aha, kann ich eine Autorin, die 3 Blocks weiter wohnt, fragen, weil dann habe ich keine Anreisekosten. So.
Wenn mich jetzt irgendeine Buchhandlung oder ein Lesecafé oder so in Hamburg fragen würde, möchtest du mal lesen und keine Ahnung, wir legen noch deine Bücher hier bei uns aus und mich kostet es irgendwie eine halbe Stunde dahin zu fahren und dann ist es nochmal was anderes, als wenn dann erwartet wird, dass man quasi nur auf eigene Kosten durch Deutschland reist oder so.
Ja, wir hatten eigentlich noch vor, über verschiedene Modelle, das war jetzt alles sehr, sehr, sehr aus Verlagsperspektive erzählt. Wir hatten eigentlich noch vor, euch mehrere Modelle des Self-Publishings und des Crowdfundings vorzustellen. Wir lassen das aber vielleicht einfach, weil die Folge schon so weit fortgeschritten ist.
Und wir machen
wir
eine
lassen
eigene
es
Folge
nicht komplett, genau. Sondern wir machen eine eigene Folge dazu.
Genau, also du hast ja noch mehr Erfahrung als ich, also überhaupt Erfahrung. Aber genau, da gucken wir nochmal, was wir da noch so zu erzählen können. Da gibt es auch ganz verschiedene Anbieter. Und genau, also Self-Publishing und Crowdfunding sind ja auch nochmal 2 verschiedene Paar Schuhe. Und ich glaube, da können wir gut nochmal eine eigene Folge zu machen, weil das vielleicht auch interessant ist, da nochmal ein bisschen mehr ins Detail zu gehen, als einfach nur zu sagen, wir haben jetzt noch 5 Minuten, wir sagen noch, es gibt auch Self-Publishing. So.
Das würde dem Thema ja auch nicht gerecht, wenn wir jetzt so. Und dann könnt ihr außerdem noch Self-Publishing. Bye!
Genau. Genau, ganz viel geredet, dass es vom Schreiben halt nicht reicht. Und ja, so nochmal pro forma, wir hatten es ja schon erwähnt, wir können das halt selbstständig machen, weil wir noch andere Sachen machen, die auch Schreib-related, also bezogen aufs Schreiben, sind natürlich irgendwie mit Lektoraten, Übersetzungen, Schreibworkshops und so, aber die halt nicht Schreiben per se sind. Aber natürlich hängt das zusammen. Also klar, gehen Leute vielleicht eher zu einem Workshop, wo sie denken, ach ja, die Person kenne ich und da habe ich schon mal was gelesen oder so. Ne? Also.
Genau, was mir auch noch einfällt, was wir aber auch in der Self-Publishing-Folge dann machen können, sind halt auch so andere Monetarisierungsformen, ja, wie so Ko-fi und Patreon und sowas. Ne? Das ist ja, letztendlich zählt das auch ein bisschen unter, hat es Überschneidung mit Self-Publishing und teils hat es halt sowas wie, ja, auch so ein, dieses viel bemühte, eine Marke aufbauen. Das ist da, glaube ich, auch, spielt
ja
auch noch mit rein.
Genau, aber stimmt, das können wir noch mal ein bisschen aufdröseln dann in einer, das machen wir dann in der Oktoberfolge. Also vielleicht noch so zum Beispiel, so deswegen sind halt irgendwie auch so Preisgelder und so Stipendien und so Sachen, das ist halt irgendwie, ja, es Vorschüsse, es erkauft einem halt die Zeit überhaupt zu schreiben, so.
Mhm.
Ne, weil ansonsten, also wenn man jetzt nicht irgendwie vielleicht reich geerbt hat, das wäre noch die andere Option.
Das haben wir gar nicht erwähnt, das Einkommen.
Auch reich
aber
erben, ja. Okay, ihr könnt auch noch reich erben, also. So, und deswegen ist natürlich auch total wichtig, wer Zugang zu solchen Stipendien hat und zu solchen Preisen hat und irgendwie wer da vielleicht auch nicht Zugang hat und wer da ausgewählt wird und wer da gewinnt und nicht gewinnt, weil das natürlich immer alles Einfluss darauf hat, von wem neue Bücher erscheinen, ne, und welche Stimmen dann wieder gehört werden. Also das, ja, vielleicht ist das in der Folge ein bisschen deutlich geworden, dass es einfach nicht wurscht ist. Also es ist jetzt nicht so, oh, ich lebe eh vom Schreiben, jetzt kriege ich nur 30.000 Euro Preisgeld. Huhu, nein, das ist dann so, oh, ich habe jetzt 30.000 Euro Preisgeld bekommen, davon bleibt nach Steuern. Ja, man muss Preisgelder versteuern.
Mhm.
Noch, keine Ahnung, so und so viel übrig und dann kann ich jetzt davon mal 4 Monate wirklich schreiben. So das.
Ja, genau. Genau, du hast das gerade ja schon gesagt, also man muss eigentlich alles versteuern. Das heißt, das ist ja auch immer so ein bisschen unkalkulierbar, finde ich zumindest immer, weil das ja auch noch, wenn man verheiratet ist, zum Beispiel vom Einkommen des Ehepartner, Ehepartnerin abhängt und solche Sachen. Das heißt, ich kann auch im laufenden Jahr gar nicht so richtig abschätzen, wie viel von dem Geld dann eigentlich noch als Steuer runtergeht. Also kann ich Pi mal Daumen schätzen. Dann gibt's natürlich noch so Dinge wie die Sozialversicherung. Und da gibt es eine Variante, dass wenn man voll, also wenn man hauptsächlich von Kunst lebt, kann man Mitglied der Künstlersozialkasse werden.
Genau.
Und dann ist es immerhin so, dass man einfach wie eine angestellte Person gesetzlich Krankenpflege und Rentenversichert
da
ist.
Da übernimmt die KSK dann sozusagen, da übernimmt ja quasi der Staat in Form der KSK den Arbeitgeberanteil.
Genau, das heißt, man muss nur das bezahlen, was man als arbeitnehmende Person auch bezahlen müsste. Wohingegen, wenn man ja normalerweise selbstständig ist, also nicht von Kunst, nicht mit Kunst selbstständig ist, dann muss man ja im Prinzip das Doppelte noch bezahlen. Also man muss ja mehr Geld bezahlen, wenn man sich dann zum Beispiel über die gesetzlichen Kassen freiwillig versichert. Und das ist schon deutlich weniger Huddel, wenn man Möglichkeit hat, bei der KSK Mitglied zu sein. Also ich bin Mitglied bei der KSK, weil auch Übersetzen zum Beispiel als künstlerisches Standbein gilt.
Das ist wieder so, also das ist immer die Frage, ist Kunst, ne? Und dann ist Übersetzen zum Beispiel Kunst, Lektorat ist auch Kunst, Korrektorat ist keine Kunst. So, also.
Das heißt, man muss nachweisen, was, oder man muss zumindest angeben, was man an Kunst macht im kommenden Jahr, also so abschätzen. Dann wird daraufhin der KSK-Satz dann festgelegt, den man dann monatlich zahlt. Da bin ich ja eigentlich ganz happy, dass das funktioniert, weil dann muss ich mich da nicht so drum kümmern.
Also du darfst ja nur so im Monat, du darfst im Jahr nur so und so viel Euro mit was anderem verdienen. Sonst geht das nämlich nicht. Das heißt, das ist wieder so, wenn du das machst, was alle immer sagen, dass man als Selbstständige machen soll und dir ein zweites Standbein schaffst, dann wirst du bestraft. So.
Ja, grundsätzlich ist natürlich das, was man an gesetzlicher Rente und so bekommt, das sind natürlich jährliche Gründe zum Lachen, wenn dieser Rentenbescheid wieder eintrudelt. Ja. Lachbeinen. Da lohnt es sich natürlich, wenn man irgendwie noch privat vorsorgen kann. Aber auch das ist natürlich irgendwie, ja, interessant. Eine interessante Annahme, dass man das noch kann. Ja, genau. Man hat ja auch keinen bezahlten Urlaub, keine bezahlte Krankenzeit. Das heißt.
Ja, das kommt auch noch dazu, ne?
Gut, das war nur ganz kurz zum Thema Ausgaben. Ich bin auch noch umsatzsteuerpflichtig, aber die schlage ich ja auf. Also das ist im Prinzip nicht meine Ausgabe. Es sei denn, es ist, wie ich eben geschildert habe, dass Leute sagen, aber um das Honorar ein bisschen zu drücken, könnten wir sagen, das ist schon inklusive Umsatzsteuer. Dann schlage ich es nicht auf, sondern geht es von meinem Honorar runter. Das ist ein bisschen blöd, aber naja. Gut.
Gut.
Aber wir wollen ja in Urlaub fahren. Von unserem hart verdienten freiberuflichen Geld. Yes. Natürlich in die Karibik, in unser Zweithaus.
Von unserem VW-Board-Money, genau.
Genau. Wir bleiben in Europa.
Genau, weil wir wollen darüber reden, was wir im Urlaub so lesen. Also ich meine, nächster Urlaub ist noch ein bisschen hin, aber du bist ja bald weg. Also was hast du denn schon dir rausgesucht?
Ja, ich habe mehrere Bücher von so Reihen, die weitergehen oder auch abgeschlossen sind mit diesem Buch, die ich mir dann extra so für den Urlaub zurechtgelegt habe. Denn ich lese ja im Jahr eigentlich immer so unter dem ganz normalen Alltag lese ich total viel Sachbücher auch, weil es irgendwie was ist, was ich oft besser im Alltag lesen kann. Und im Urlaub kann ich mich dann stärker auf so Romane einlassen. Ja, ja. Was nicht heißt, dass ich keine Romane lese oder keine Sachbücher im Urlaub oder umgekehrt oder was auch immer. Aber ich nehme immer gerne halt irgendwelche so Schmöker mit in Urlaub. Ich glaube, da bin ich nicht die einzige Person. Genau, letztes Jahr, noch ein kurzer Exkurs, habe ich mir nämlich alle drei Jade-Bücher hier, Jade City, Jade War und Jade Legacy, immer für Urlaube und Wegfahren zurechtgelegt, sodass ich immer, wenn ich weggefahren bin, dann habe ich immer ein Jade-Buch mitgenommen und gelesen. Das war sehr, sehr gut. Und diesmal habe ich auch ein paar, ja, wobei vor allen Dingen ein sehr dickes Buch. Ich wollte nämlich endlich mal diese indigene Fantasy, also so indigen inspirierte Fantasy-Reihe von Rebecca Roanhorse zu Ende lesen. Ja. Das ist ein Dreiteiler. Der erste heißt Black Sun. Zweiten Teil habe ich vergessen. Jedenfalls der dritte Teil, den ich lesen möchte, heißt Mirrored Heavens. Und der schließt das Ganze dann auch ab. Der hat da, glaube ich, 600 oder 700 Seiten. Also mal gucken, ob ich den tatsächlich komplett im Urlaub verschlungen bekomme. Es kommt ganz drauf an, wie viel wir sonst noch so machen. Ich habe mir aber sicherheitshalber noch weitere zwei Bücher mitgenommen. Also das nur ganz kurz im Hintergrund, das ist eine Fantasy-Welt, die auf einem nicht kolonisierten Mittelamerika beruht. Und die ersten beiden Bände mochte ich eigentlich sehr gerne. Besonders den ersten Band, den fand ich wirklich sehr, sehr cool. Der zweite war so ein bisschen, dass ich so dachte, er zieht sich ein bisschen. Aber Christian hat den dritten schon gelesen und meinte, der dritte ist wieder sehr, sehr packend und dann halt auch super dick. Also da bin ich gespannt drauf. Dann, auch da habe ich gehört, dass es der letzte Band sein soll von Mary Robinette Kowal, deren ersten beiden Lady Astronaut Bücher ich ja übersetzen konnte. Und dann wurde die Reihe leider nicht weitergeführt. Da gab es ja dann noch The Relentless Moon. Das ist schon ein paar Jahre draußen. Und jetzt ist der vierte Teil erschienen, The Martian Contingency. Ja, das nehme ich mir jetzt auf Englisch mit und werde das lesen. Ich habe einen Freund, der hat es schon gelesen. Und der meinte, danach wäre es eigentlich seiner Meinung nach abgeschlossen. Bin ich mal gespannt. Also ob das tatsächlich so ist.
Ja, ich fände es
fast ein Schade. Ob noch Bücher in der Welt rauskommen.
So, wenn es dann vorbei wäre. Aber.
Ja, ja, genau. Weil ich fand ja zum Beispiel The Spare Man spielte für mich in derselben Welt.
Das spielt, also für mich spielt es auch nicht in derselben Welt, ja.
Ist aber nicht Teil der Reihe. Das heißt, da ist jetzt natürlich so die Frage, kommen noch weitere solche Sachen raus, die auch in derselben Welt spielen. Aber ist die Elmar-Story dann abgeschlossen? Ne? Das kann ja sein.
Ja, ja, voll.
Und dann ist der letzte von Frank Böhmert übersetzte Mörderbot-Roman erschienen, der da heißt Killerbot Systemkollaps. Die Reihe geht auf Englisch noch weiter, aber Frank Böhmert hat sich aus dem Übersetzungsgame zurückgezogen. Und ja, ich habe seine Übersetzung von Mörderbot immer super gerne gelesen und deswegen habe ich mir auch diesen Band wieder auf Deutsch bestellt, um ja, da gibt's ja gerade auf Apple TV die Verfilmung von der ersten Novelle. Das ist, soweit ich das sehe, wieder ein Roman. Es gibt ja Novellen und Romane, die aber eine kohärente Reihe bilden. Und Systemkollaps ist halt der neueste auf Deutsch und da freue ich mich auch schon drauf.
Ja, cool. Das klingt doch gut.
Ja, das werde ich lesen. Was wirst du lesen?
Ja, ich werde E-Books tatsächlich mal lesen, weil mein nächster Urlaub ist dann noch ein bisschen hin, aber ich werde mit dem Zug ein bisschen fahren und muss mich dann einmal, also normalerweise bin ich, in den letzten Jahren war ich einfach sehr oft irgendwo im Ferienhaus an der Nord- oder Ostsee und das hatte immer den Vorteil, ich konnte mit dem Auto hinfahren und konnte einfach I don't care, ich nehme jetzt 15 Bücher mit, mir doch egal, passen alle ins Kofferraum und dann suche ich mir im Urlaub aus, worauf ich jetzt Lust habe. Das wird jetzt nicht funktionieren, weil wenn man das Gepäck tragen muss, wird es dann etwas kleiner ausfallen. Deswegen habe ich jetzt mir nochmal einen E-Reader tatsächlich angeschafft und bei der Hamburger Bücherhalle mir ein Konto gemacht, wo ich jetzt diese online nutzen kann tatsächlich.
Ja, cool.
Das ist jetzt immer so ein bisschen ein Game von, was möchte ich lesen und was ist wann verfügbar?
Mhm.
Ich hoffe, dass ich es vorher kriege und es soll auch angeblich auch im August verfügbar werden. Das ist das neueste Buch von Till Räther, Disco.
Ah ja, cool.
Also das ist ja wieder, wir haben ja beide auch die Architektin gelesen und das war ja so in den 70ern und ich glaube Disco ist so ein, auch 75, genau. Also über so ein Mädchen, was aus der norddeutschen Provinz nach München ins Disco-Leben flieht. Das klingt sehr vielversprechend. Ich erwarte da wieder wunderbare zeitgeschichtliche Stimmungselemente und so. Was ich mir auch auf die Liste gepackt habe, ich weiß noch nicht, ob ich es im Urlaub lese, ob es mir so deprimiert ist, ist endlich von Natascha Strobel Radikalisierter Konservatismus zu lesen. Das kennst du ja, glaube ich, schon.
Ja.
Ja,
das habe ich auch schon gelesen.
Das ist ja ein E-Book über, wie die bürgerliche Mitte das Erstarken der Rechten fördert und so. Also ich.
Aber es ist ein sehr gutes Buch.
Ob ich es im Urlaub lese oder die Batterie.
Ja, ja, genau, das ist so die Frage.
Genau. Ja, ansonsten habe ich noch raufgepackt tatsächlich drei Bücher von Christa Wolf. Achso, ich habe zwar als so zu Schulzeiten oder kurz danach habe ich mal so ein, zwei von ihr gelesen. Und dann, genau, habe aber das Gefühl, das ist vielleicht so eine Autorin, die man jetzt so mit 40 auch nochmal anders liest als mit 20.
Bestimmt, ja.
Und also ein paar habe ich auch nicht weitergelesen, weil ich die damals noch nicht so wirklich, also Cassandra zum Beispiel ist ja ganz bekannt von ihr. Das habe ich irgendwie abgebrochen, weil es mir zu, keine Ahnung, mit hat mich damals irgendwie nicht gekriegt so. Und das habe ich mir auf jeden Fall nochmal auf die Liste gepackt. Und Störfall, das ist dieses über die Tschernobyl-Katastrophe halt so aus der Sicht, wie das in der DDR so ankam mit
Wir verschweigen alles
und so. Genau, also das habe ich tatsächlich schon mal gelesen. Das fand ich damals auch gut. Ich würde es aber gerne nochmal lesen. Es gibt auch noch ein paar, so ich, also auch, wo wir gerade schon wieder bei dem schrecklichen Meier waren, das Buch von Martina Hefter, Hallo, guten Morgen, wie geht es dir? Das würde ich tatsächlich auch sehr gerne lesen, endlich mal. Das steht auch auf meiner Online-Liste, aber das ist schon wieder, also das wird auf jeden Fall erst verfügbar, wenn ich aus dem Urlaub schon wieder da bin. Die Online ist immer leider mit sehr langen Wartezeiten verbunden. Dafür kostet es ja nur den Jahresbeitrag.
Und die Leute kriegen nachher VG-Wort.
Genau.
Wir nehmen jetzt gleich noch ein Audio extra auf, indem wir zwei Auer-Fragen beantworten, die wir übersehen hatten.
Ja.
In unserer Auer-Folge. Wir haben ja eine Ask Us Anything-Folge im Juli gemacht und haben dann danach festgestellt, dass wir noch zwei Fragen auf unseren Social-Media-Accounts hatten und die würden wir eigentlich noch gerne beantworten.
Genau.
Deswegen beantworten wir im Audio extra die Fragen von Tini Srebalus.
Nochmal kurzer Hinweis, im September gibt es wegen Urlaub keine Folge.
Das war unsere 80. Folge zum Thema Schreiben und Geld verdienen. Feedback zur Folge lesen wir gerne auf Instagram unter genderswappodcast, auf Mastodon unter genderswappod@literatur.social, auf Blue Sky unter @genderswappod, per Mail an feedback@genderswap-podcast.de oder als Kommentar auf unserer Website www.genderswap-podcast.de.
Wenn ihr unseren Podcast mögt, dann erzählt doch euren Freundinnen davon. Gebt uns eine positive Bewertung auf iTunes oder ihr spendiert uns einen Kaffee oder schwarzen Tee. Den Coffee-Link findet ihr unter der Folge. Ihr könnt unseren Podcast und andere tolle Projekte von Judith und Christian Vogt auf Patreon unterstützen. Und für aktuelle Infos über Neuerscheinungen, Termine und mehr könnt ihr unseren Newsletter abonnieren. Diese Links findet ihr ebenfalls in den Shownotes.
Wir hören uns im Oktober und sagen danke fürs Zuhören.
Dankeschön.
Unsere Patrons sind Aha,
Andrea,
Anna,
Antonia,
Arturo, Astra,
Bapf,
Björn,
Blauer Montag,
Profi,
Buchschwinge,
Caroline,
Katrin,
Charlene,
Chris,
Christopher,
Cypher,
Claudia,
Doro,
Dr. Nathalie,
Elea,
Elias,
Eva,
Falkarius,
Fatun,
Felix,
Fremder,
Füllerfuchs,
Gabriel,
Gamadeus,
Georg,
Henning,
Holarius,
Ingwer,
Jan,
Janis,
Jan Niklas,
Jasmin,
Jassi,
Johanna,
Johannes,
Joel,
Judith,
Justine,
Kai,
Karma,
Kat,
Katharina,
Katrin,
Katha,
Kay,
Kirsten,
Laura, Lilly,
Lisa,
Magdalena,
Manuel,
Mara,
Marcel,
Marin,
Mary,
Max,
Merlin,
Mika,
Micha,
Michael,
Mo,
Moritz,
Mück,
Natschi,
Nelo,
Nico,
Nimea.
Nur der Tim.
Patrick.
Paula.
Petter.
Phil.
Philipp.
Projektmürer.
Rabenkönigin.
Reinhold.
Resa.
Esro.
Schreiberling.
Skimmy.
Shelly.
Zoll.
Zwergmeister Spiele.
Sunny.
Sven.
Tahina.
Tanja.
Technosmurf.
Tentacle Duck.
Tizi.
Tino.
Tjörn.
Tobias. Vanessa.
Vic.
Vital.
Yvonne.
Und Senja.
Dankeschön an euch alle.
Danke.
Tschüss.